Genau, und deswegen muss ich sagen, finde ich das bei allem, was mich zwischendurch immer wieder nervt, immer noch unglaublich großartig, vor allem dieses Gefühl, wirklich Menschen helfen zu können.
Die Business Bulletin.
Willkommen zurück bei einer Folge von, bei heiß und genervt, ne? Jetzt fahre ich auch schon so rein. Bei einer neuen Folge von
heiß und genervt? Das klingt ein bisschen so.
Heiß und genervt. Könnte auch der Titel von einer Anwaltskanzlei oder von einem Porno sein. Willkommen zurück bei Die Business Bulletin. Du merkst, ich bin nicht alleine. Ich sitze hier mit einer illustren Persönlichkeit aus meiner eigenen Vergangenheit und Gegenwart. Danke. Und Zukunft natürlich. Ist ja völlig klar. Und ich schmeiß dich mal ein bisschen kalt rein. Mit mir sitzt hier der Hardy Ott. Hallo Hardy, mein Freund.
Hallo mein lieber Freund.
Na? Es ist so schön, dass wir das schaffen.
Endlich mal. Es ist, glaube ich, ein Jahr her, dass wir hier gesessen haben und gesagt haben, das müssen wir machen.
Ja, ach, dann müssen wir gleich, können wir auch gleich mal sagen, wo wir hier sitzen.
Nicht mit allen Teilen der Wahrheit.
Doch, na klar, können wir doch sagen, oder?
Ach so, okay, jetzt den Bäcker natürlich
ja.
Rumkugeln und so.
Ja, genau. Dürfen wir den sogar nennen? Oh, ich würde den unglaublich gerne empfehlen. Also, pass auf, um dich abzuholen. Ja, wir sitzen hier vor der, zumindest was Rumkugeln angeht, in meinen Augen besten Konditorei Berlins. Mhm. In, warte mal, wo sind wir?
Das ist Althohenschönhausen.
Althohenschönhausen in Lichtenberg, genau. In der, wir sitzen vor, also das ist eine Tradition, wir können das wirklich erklären. Also vor einem Jahr ungefähr haben wir hier gesessen, weil ich nach, wie lange bin ich aus der Schule raus? Warte mal, ich habe mit 20 aufgehört, jetzt bin ich 10 Jahre ungefähr älter.
Vor allem mit 20 aufgehört mit der Schule.
Naja, gut. Habe ich wirklich?
Ja?
Ja. Ich hab doch mein Abi gemacht und bin in der 12. ausgestiegen, weil ich dachte, alle anderen haben schon Führerschein. Ich nicht.
Aber das war noch nicht 20.
Da war ich 18.
Genau.
Im Jahre 2000, aber ich war 18. Du hast recht. Ich war 18. Okay. Und da war ich das letzte Mal hier und habe Rumkugel gegessen. Gegenüber von meiner Schule, von meinem Lieblings, das Gutenberg, jetzt hätte ich fast gesagt Gymnasium, wow. Die Gutenberg-Oberschule. Gutenberg-Oberschule. Ja, genau. Und da gegenüber ist ein kleiner Bäcker, da gibt es Rumkugeln. Und früher habe ich nach der Schule immer eine Rumkugel gefuttert. Und wir haben vor einem Jahr hier gesessen, weil ich mal wieder Rumkugel essen wollte. Wir haben uns getroffen, haben wieder bloß gequatscht. Da kam die Idee, der Hadi und ich, wir versiegen öfter mal in Gespräche. Und unser beider Meinung war, wir müssen Leute daran teilhaben lassen. Dann haben wir überlegt, wo könnte man das machen? Und haben jetzt festgestellt, im Podcast natürlich. Und jetzt sitzen wir in meinem Van. Du wirst dich erinnern, hier ist auch schon mit der Marie eine Folge entstanden vom Podcast. Jetzt sitzen wir bei dir und haben endlich die Gelegenheit, mal ein bisschen zu quatschen. Und pass auf, ich nehme dich, der du jetzt zuhörst, hier mit. Und jetzt lassen wir dich mal ein bisschen reingucken in Hardys Welt und wie auch meine Welt und Hardy seine zusammenpassen. Weil man kann ja nicht mit jedem, du kennst das selber, man kann ja nicht mit jedem tatsächlich auch mal ein bisschen tiefgründig quatschen. Das geht ja nicht. Sondern es gibt ja immer so Leute, mit denen hat man dieselben Themen, und dann gibt es ja Leute, mit denen kann man auch mal ein bisschen ausschweifen. Mit dem Hardy geht das. Sicherlich auch ein bisschen wegen deinem beruflichen Hintergrund, da kommen wir auch gleich dazu. Aber Hardy ist nämlich Regionalpolitiker und jetzt Quatsch. Worum geht's? Hardy, wer bist du? Was machst du? Wie würdest du dich beschreiben? Das ist eine fiese Frage, ich weiß. Aber versuch mal. Wie würdest du dich beschreiben?
Also erstmal bin ich irgendwie Feuerwehrmann. Und an diesem irgendwie, also mit diesem irgendwie möchte ich vermitteln, dass ich mich da oft auch nicht ganz zugehörig fühle und nicht ganz in die Welt passend.
Oha.
Zum einen die Kampfsportthematik, damit bin ich auch schon mein ganzes Leben irgendwie verbunden, die passt immer irgendwie voll gut zu Feuerwehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, voll viele Feuerwehrleute sind irgendwie ja. Kampfsportler.
Das ist vermittelt ein interessantes Bild gerade.
Ja, aber es geht noch weiter. Vielleicht, weil die ihre Frustration, Aggression da loswerden, das dann trotzdem Sport verbindet, das so viel mit Persönlichkeit, aber vielleicht ist auch ein bisschen dramatisch. Melodramatisch. Hm. Zeitgleich mache ich aber auch Pole Dance.
Also ja. Wer jetzt noch nicht hooked ist.
Ja, befürchte ich auch, ne? Und irgendwie muss ich darüber auch feststellen, diese Rutschstangen bei der Feuerwehr, die sind so dick, da kannst du irgendwie kein echtes Pole Dance dann machen. Also die Verbindung ist leider eine echte Krücke. Die
Na gut, sportlich gesehen schon.
Sportlich gesehen ja, aber da eine Verbindung herzustellen, naja, ist ja klar, bist ja auch bei der Feuerwehr, vielleicht braucht man das ja auch ein bisschen. Nein, nicht
vielleicht
wirklich.
Vielleicht ist die Verbindung auch, dass man nicht bei allen eine Verbindung zur Feuerwehr braucht oder haben sollte.
Ja, und ich will den Bogen jetzt noch ein bisschen weiter schlagen. Weil ich auch ganz oft schon festgestellt habe, irgendwie mit meinen Ansätzen und meinen Ideen habe ich das Gefühl, bei der Feuerwehr nicht immer auf Begeisterung zu stoßen. Und jetzt möchte ich nicht diese Widerwärtigkeit schlagen von, ich sag immer, was ich denke, ich bin halt zu ehrlich, deswegen werde ich nicht gemocht und deswegen passt das nicht, das überhaupt nicht. Sondern nur, dass die... Dass die Denkstrukturen oft ein bisschen anders sind und dass ich damit auch merke, in gewissen Bereichen komme ich so in Behördenthematiken echt nicht gut an und muss auch selber meine Schwachstellen feststellen. So, das erstmal als kleiner Einstieg. Ich habe vorher studiert, Landnutzung und Wasserbewirtschaftung. Das hat irgendwie erstmal, also Wasser kommt dran vor, ist auch bei Feuerwehr. Man brauchte immer einen Bachelor of Science oder Engineering, um bei der Feuerwehr im gehobenen Dienst anfangen zu können.
Das muss man, glaube ich, sagen, genau, dass du im gehobenen Dienst unterwegs bist. Also nicht einfach nur auf der Straße, sondern schon auch administrativ in Führungsaufgaben tätig.
Boah, und ich habe es auch überhaupt gar nicht gut auf den Punkt gebracht, ne? Das ist jetzt ein großes Drumherumlabern.
Nee, aber ich finde, du hast die Person Hardy ja schon auf den Punkt gebracht, weil die ja Facetten hat. Also es wäre ja bescheuert, wenn du in einem Satz sagen würdest, das bin ich, das wäre irgendwie sehr eindimensional, glaube ich.
Bisschen wenig.
Bist du ja nicht. Also ich finde das schon gut.
Okay.
Vor allen Dingen, fangen wir doch mal da an. Wolltest du noch was zufügen? Das unterbreche ich dich.
Mach ruhig, dann fällt mir das später noch ein.
Ja?
Dann
weil ich habe schon wieder, mir fallen schon 1000 Fragen ein.
Oh, sehr gut, dann bauen wir dieses Lego-Riesen-Todessternschiff nach und nach auf.
Oh, schön.
Gemeinsam. Ja.
Der ist richtig teuer, der Todesstern. Egal. Mhm. Weil du sagst, ich glaube, das wissen ja viele nicht, muss man sagen. Weil du sagst, vorher Wasser und Landwirtschaft und sowas hast du studiert. Das hat ja schon eine krasse Verbindung mit der Feuerwehr, weil was ja, glaube ich, ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist ja, klar ist Feuerwehr Feuer und in Berlin auch Rettungsdienst, aber Feuerwehr ist halt auch ganz viel Umweltschutz. Mhm. So, das wissen ja viele nicht. Kommt das dann noch durch? Also jetzt kommst du ja als Landwirtschaft und sowas und es spielt ja nun mal einfach unsere Umwelt eine Rolle, da passiert das ja alles. Ne? Mhm. Jetzt kommst du zur Feuerwehr, spielt das da auch so eine Rolle, wie man meinen möchte oder ist das eigentlich kein Thema?
Du Superbrain. Wo hast du diese Frage nur her?
Das war jetzt das Erste, was ich mich gefragt habe, weil ich mir denke, also ich kenne aus meiner Ausbildung, weiß ich noch, da ging es immer darum, retten, löschen, bergen, schützen, aber eben auch, wie hieß es denn, warte mal, Personen, Sachgüter, Tiere und die Umwelt spielte da immer eine Rolle. Ich glaube noch was Fünftes war noch dabei, ist lange her. Mhm. Aber spielte immer Umwelt eine Rolle?
Würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob es nur daher kommt. Ich glaube, fing halt schon früher an. Meine Oma hatte auch immer noch so 2 Riesengarten und vor ihrem Garten hat sie noch mehr Land okkupiert, was sie dann beschützen wollte und da darf bitte keiner lang trampeln und dann wurden irgendwelche Pflanzen gepflanzt, die schon verhindern, dass du da langläufst und also super cool gemacht und immer sehr liebevoll mit Tieren, Umwelt und allem, was so dazu gehört.
War das der Grund für den Studiengang?
Insgesamt nein, aber ein bisschen schon, weil ich wollte immer zur Feuerwehr, seit ich so richtig das Bewusstsein habe und brauchte dafür eben diesen entsprechenden Bachelor und da war auch immer sehr viel Mathe drin. Und Mathe war jetzt echt immer ein bisschen Mist.
Ein bisschen Mist.
Und dann habe ich mir was gesucht, irgendeinen Bachelor auf dann in dem Fall Science, der möglichst wenig Mathematik drin hat. Es ging dann zwar doch bis höhere Mathematik 3, glaube ich. Das war schon echt übel. Aber tatsächlich war es gar nicht mal mein Endgegnerfach. Also lief sogar ganz gut. Irgendwie, glaube ich, 2-3 oder so als Abschluss.
Und als dafür, Studienabschluss?
Nee, für Mathe dann.
Ja.
Und dafür, dass ich in Mathe so kacke war, hat das dann irgendwann ganz gut funktioniert. Da waren Sachen dann schlimmer. Aber ja. Und ich glaube, das kommt bei Feuerwehr jetzt schon noch ein bisschen drin. Da fing immer das Schaumthema ganz groß an. Weil Schaum in ganz vielen Belangen voll scheiße ist. Löschschaum.
Ich dachte, wir haben jetzt so tollen, verträglichen, umwelttollen Schaum. So.
Ja, und da haben wir ja regelmäßig Fortbildung, weil ich letztes Jahr im August bei Vegetationsbrandbekämpfung hieß das. Und da kam so ein Schaummittelhersteller. Das war ziemlich witzig, weil wir da ein paar sehr kluge Leute hatten, auch aus unserer eigenen Organisation. Und gerade meine neue Lieblingsmetapher, der hat so ein paar Argumente auf den Tisch gepackt und die kannst du dir vorstellen wie so schon gut angetrocknete, doch recht große Popel. Und der Kollege aus unserer Organisation, der hat seine Argumente wirklich nach und nach so vom Tisch geschnipst, so mit zwischen Daumen und Zeigefinger.
Das war die Visualisierung, wie das quasi genau. Alles in Luft. Wie geil ist das?
Und er hat das wirklich einfach so, der stand dann da vorne, dieser Verkäufer, Und dem ist nichts mehr eingefallen. Der hat einfach gar nichts mehr gesagt. Und dann.
Warte, warte, warte. Also jetzt kommt der Business-Kontext, ist ja wichtig. Hm. Da steht einer, der wollte euch, was wollte der euch verkaufen?
Schaummittel.
Und dann gab es eine Gegenseite, die seine Argumente so zunichte gemacht hat, dass der Verkäufer im Prinzip einpacken konnte. War das so?
Der stand komplett nur noch da und hat nichts mehr gesagt. Der, dann ist irgendwer, also von den Veranstaltern, eben aufgestellt und hat gesagt, gut, dann
würden löschen wir wieder mit Wasser.
In den wollte er das Produkt trotzdem mal ausprobieren. Und das war so ein, ja, gut, wenn wir jetzt hier sind, also gekauft wird es nicht, aber dann können wir wenigstens mal gucken.
Oh,
es war richtig bitter.
Ey, oh,
einerseits habe ich richtig gefeiert, weil das, er konnte eben auf diese ganzen Umweltschutzfragen, hatte der keine Antwort. Und
sieht man sowas nicht kommen in der Branche? Hätte ich gedacht. Ich meine, das ist ja nun mal die größte.
Na, er hatte so ein, dieses Alpecin. Pass auf, der hatte ungefähr Alpecin-Werbung. Dieses.
Alpecin ist dieses Haarwachsmittel, ne?
Weil genau, genau.
Was Haarwachs
und in dieser Werbung nimmt der Doktor, also der Mann mit Kittel, hat er plötzlich so ein Star Trek-Screen, auf dem er mit dem Finger einmal rüberschiebt und sagt, Alpecin trägt dazu bei, die Wachstumsphasen des Haares irgendwie so wieder zu verlängern und schiebt einfach nur diese Sinuswelle einfach auseinander. Und alle sitzen daneben und sagen, ah, stimmt, jetzt hast du es gesagt. Mm, so ist es. Und ungefähr so lief seine Argumentation auch, nur dass dann jemand gesagt hat, sind da aber gar keine Fakten bei. Mm. Und dann stand er da.
Das ist ja krass.
Oh, wirklich. Allein mich jetzt gerade dran zu erinnern, macht mich so glücklich. Ich habe das so gefeiert. Ich habe da so gelacht.
Ah, das ist ja geil. Wie kam denn dann, wenn du jetzt das Studium, hast du das Studium gemacht wegen Feuerwehr oder war das noch gar kein Thema? Ja?
Ja.
Wann wusstest du Feuerwehr? Das soll es sein?
Ziemlich genau so mit 14, 15 irgendwie.
Was heißt, also ziemlich genau klingt, als wenn es dann Auslöser gab?
Ja, weil ich da dann schon angefangen hatte, oh, jetzt kommt ja hier bald MSA, mittlerer Schulabschluss. Und jetzt muss ich mir mal Gedanken machen und von einem sehr guten Schulfreund damals, der Papa war Feuerwehrmann, der ist mittlerweile seit 5 Jahren pensioniert, den habe ich noch kennengelernt. Wir sind auch zusammen dann noch gefahren.
Sehr, ach, sehr cool. Geil.
Und der hat so davon geschwärmt, und den mochte ich und mag ich nach wie vor, dass ich mir gesagt habe, boah, das irgendwie, das ist es. Und dann habe ich jede Gelegenheit genutzt, wenn ich irgendwo einen Feuerwehrmann getroffen habe, den irgendwie angequatscht.
Geil.
Und die haben alle so begeistert von diesem Beruf gesprochen, dass ich mir dachte, doch, das mache ich.
Aber dann hättest du ja auch sagen können, ich gehe in den mittleren Dienst, ich brauche kein Studium. Warum hast du studiert? Weil, also du wusstest dann scheinbar schon, okay, ich will gehobenen Dienst anfangen. Mhm. Warum dieser Schritt?
Ich habe beim Bewerbungsbüro dann angerufen. Da war ich 15, weil es war wie gesagt kurz vorm MSA und ich glaube, da ist man dann 16 oder so. Mhm. Und habe denen das erzählt und dann haben die gefragt, wie es gerade in der Schule aussieht. Da habe ich denen erzählt, was ich gerade mache und wie meine Noten sind. Da haben die gesagt, nee, du pass auf, mach mal Abitur. Und dann kannst du dich danach immer noch bewerben. Und dann deine Ausbildung machen, aber dann hast du mehr Möglichkeiten. Und dann habe ich das Abitur gemacht und habe wieder da angerufen. Und da haben die mich danach gefragt und haben gesagt, nee, pass auf, entweder machst du jetzt eine Ausbildung oder ein Studium. Und da habe ich bei einer Mechatronikerfirma in...
Darfst du nicht sagen, das ist ein kommerzieller Podcast.
Ja, okay.
Sie sind ja kein...
NGZ, ich weiß gar nicht, ob es die gibt noch... Also das klingt, Geldzählmaschinen.
Haben die Glühkerzen gemacht?
Nee, Geldzählmaschinen.
Geldzählmaschinen? Wie hießen denn die Dinger? Es gab doch so, ich sehe so ein Logo vor dem Kopf, die haben so Glühkerzen gemacht. Also wie heißen die da? Zündkerzen haben die gemacht.
Oh.
Wie hießen die? Nur NZ? Weiß ich nicht. Ist nicht dasselbe, egal.
Ah, doch, aber ich weiß, was du meinst, ja. Naja.
Egal.
Mhm. Und hab dann da ein Praktikum gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube, es war ein Monat oder so. Bin den Monat dann, hab bei meiner Oma gewohnt, weil das in Tel... Nee, warte mal, wo waren das? Irgendwie bei Schönefeld in der Nähe. Und ja, das war sehr ernüchternd, weil ich mich innerhalb einer Woche so krass gelangweilt hatte und dann da Sachen machen konnte, die man erst im zweiten Lehrjahr, und das ist so beeindruckend, die wollen mich unbedingt. Und ich mir dachte, ach du Scheiße, das fordert mich ja nun gar nicht. Klingt sehr überheblich, ich weiß. Aber also, das war auf jeden Fall nichts, was mich ernsthaft herausgefordert hätte. Und ja, da habe ich parallel nach Studiengängen gesucht, hatte das auch bei der Agentur für Arbeit. Die hatten dann so einen Beratungstermin, da bin ich dann hin, habe denen das alles erzählt. Dann haben die mir ein paar Studiengänge vorgeschlagen, die fand ich alle nicht gut, aber das hat mir richtig gut geholfen, um zu wissen, in welche Richtung ich suche.
Die Orientierung war richtig.
Genau. Und das hatten die auch wirklich cool gemacht. Also ich war da auch sehr dankbar. Und dann, ja, habe ich das in Cottbus gefunden. Und das war da geil.
Warst du Berliner damals?
Ja, genau.
Und dann bist du quasi nach Cottbus gezogen, ausgewandert,
genau,
für die Zeit?
Genau, ja. Richtig geil in so einem Studentenwohnheim gewohnt. Da hast du
in so einem nicht ein Studentenwohnheim, ein Studentenwohnheim.
Ah, das war es wirklich. Das war richtig, richtig assi. Also es hatten irgendwelche, okay, irgendwelche ekelhaften, ausbeuterischen Menschen haben eine heruntergekommene Bruchbude gekauft und haben dann, da gab es immer drei Zimmer, beziehungsweise drei Räume um ein Badezimmer herum. Und man hatte so ein maximal, also das größte waren, glaube ich, 15 Quadratmeter, dann gab es noch 10 und irgendwas dazwischen. Und da hat man dann bis zu mit zwei Personen in einem Zimmer wohnen können. Hatte halt einen Schlüssel dafür, das war so eine Holztür.
Ein Schlüssel, okay.
Mit so einem Bartschloss, also ne, so ein Schlüssel, der ja, eben nicht filigran ist, sondern einfach so eine schöne Wölbung, wo du das Gefühl hast, kannst du mit einem Zahnstocher gegen die Tür pieken und kriegst die auf. Und dann so geil, ja, so Pappe. Und dieses Bad, absolut, also wer sich das noch vorstellen kann, so ein DDR-Ding. Also mit diesen rotbraunen Fliesen. Wirklich? Du hast den Dreck dazwischen, weil die Fugen, die waren mal so betonfarben, aber waren tiefschwarz alle.
Oh Mann, ey.
Ganz gammelige Vorhänge und so. Und das war das Badezimmer, wo alle zusammenkamen. Und entweder Studenten oder osteuropäische Handwerker waren da untergebracht.
Ich dachte, mit gute Mischung auch.
18, 19 Jahren morgens irgendwie ein bisschen verballert ins Badezimmer und dann waren da diese riesigen, höchstwahrscheinlich polnischen Gastarbeiter, die dir unmissverständlich klar gemacht haben, du bist jetzt hier gerade nicht im Bad. Bist du wieder zurückgetorkelt und hast gehofft, dass deine Blase so lange hält, weil da gab es ja nicht mal ein Waschbecken oder irgendwas, Alter, anderes. Das war richtig assi. Da habe ich zum Glück nur ein halbes Jahr gewohnt für 300 Euro im Monat, also super teuer.
Wow.
Und habe dann eine Wohnung gefunden, 375 Euro, 75 Quadratmeter, drei Zimmer, warm. Und für das alleine.
Ja,
und da habe ich mir dann noch einen Kumpel dazu geholt. Haben wir genau zu zweit da gewohnt, haben uns das durch zwei geteilt. Und damals konntest du 640 Euro, nee, der Höchstsatz BAföG waren 640 Euro, das habe ich bekommen. Und 400 Euro konnte man dazu verdienen. Und so hatte ich jeden Monat eben durchs Arbeiten 1040 Euro und habe so 180 Euro Miete gezahlt. Also wo alle immer gesagt haben, Studium und boah, Leben, ne? Ganz schlimm. Es war wirklich gut. Also ich habe.
Aber war da noch Zeit mit Studium und Arbeiten? Hattest du überhaupt noch Zeit, irgendwie Geld auszugeben?
Ja, weil ich also einmal in Berlin an den Wochenenden gearbeitet habe. Und später dann am Lehrstuhl direkt. Und das war Win-Win, weil ich ganz viel gelernt habe.
Ah, okay.
Am Lehrstuhl Bodenproben und sowas genommen habe, Auswertungen, Analysen.
Aber in Berlin? Ich denke, du warst in Cottbus.
Aber ich bin am Wochenende dann oft nach Berlin und habe da gearbeitet.
Ach, krass.
O2 World damals noch.
Oh.
5,85 Euro Stundenlohn.
Wow. Das ist heute illegal, oder?
Ja, ja, ja. Das war auch zornig, dann auf 400 Euro zu kommen.
Ja,
das kann man sich gut ausrechnen.
Am Wochenende mal ohne Schlafen durchziehst, geht ja schon.
Appassionata-Veranstaltungen haben sich immer gelohnt. Weil
das waren die Pferde, ne?
Genau, 15 Stunden ging eine Veranstaltung.
Was?
Und dann hast du da 15 Stunden in dieser scheiß Concession gestanden und Sachen verkauft. Und naja, die Leute kamen in den 15 Stunden am Anfang und in der Mitte mal kurz rein. Danach, in der Zwischenzeit, hast du da nur rumgesessen und gar nichts gemacht.
Dafür ist dann wieder gut,
ja,
der Kohle war.
Ja.
Stand, glaube ich, in der Kritik, ne, diese Show irgendwann. Anyway. Und dann, also das, dann war das Studium vorbei und dann bist du direkt Bewerbung Feuerwehr.
Ja, ich habe noch ein halbes Jahr beim Fraunhofer-Institut gearbeitet.
Klar, MP3-Player entwickelt.
Ja, da habe ich meine Bachelorarbeit auch geschrieben über, Polyester, also naturfaserverstärkte Kunststoffe, Epoxidharze und sowas. Also war sehr beeindruckend, was ich über das Fraunhofer-Institut kennengelernt hatte, aber eben nicht nur positiv, sondern auch negativ. Und dann habe ich eben festgestellt, boah, ich muss alles, also wenn man nicht ein absoluter Superbrain und Megaforscher ist, was weder das eine noch das andere bin, dann hat man da irgendwie nichts verloren.
Ich erinnere mich an die Geschichten von Olli, wir kennen ihn beide. der auch mal gesagt hat, irgendwie Forschung ist gar nicht so romantisch, wie man denkt. So, das ist eigentlich viel, viel Hackfresse, ne? Also viel immer Konkurrenzdenken und so.
Nur, die ganze Zeit.
Aber wahrscheinlich ist es auch deswegen, vielleicht ist das auch das, was die Menschen da antreibt, ne? Kann ja sein.
Hatten wir vorhin schon mal das Thema, ne? Druck. Es braucht Druck, damit
Druck,
du.
Genau. Druck und Deadlines. Bei mir ist ja auch so, ne? Ja. Ich kann ohne Deadline kriege ich ein Projekt nicht fertig. So, und wenn, dann schaffe ich es in 3 Tagen. Das ist ganz komisch. Und dann, aber dann bis zu letzten Endes, wie ist es bei der Feuerwehr gewesen? Du hast angefangen, dann machst du, glaube ich, 2 Jahre lang geht da nochmal die Ausbildung. Du machst ja nochmal eine Ausbildung. War bei mir auch so, ne? Ich habe auch 3 Jahre Ausbildung bei Telekom gemacht, dann nochmal 2 Jahre Ausbildung Feuerwehr. Und ich glaube, das ist im gehobenen Dienst auch so, oder?
Genau, da waren es noch 2 Jahre und 9 Monate. Ui. Weil wir noch den kompletten Rettungssanitäter hatten, die Praktika komplett lang und sowas, was jetzt alles also in Teilen aufgekündigt und in anderen Teilen abgekürzt worden ist. Dass man eben wirklich nur noch die Anforderungen, die notwendig sind, erfüllt. Früher hatte Berlin sich immer noch damit gerühmt, eine der besten Ausbildungen Deutschlands zu haben, was angeblich auch stimmte. Ich habe da keinen Vergleich.
Das habe ich auch wirklich oft gehört, dass wir in Sachen Feuerwehr wirklich mit die besten ausgebildeten Feuerwehrleute der Bundesrepublik waren. Und ich glaube, das hält sich auch heute noch, dieser Ruf.
Genau, nur damals war das Problem, dass einige Berufsfeuerwehren Deutschlands sich komplett drauf verlassen haben. Das heißt, die haben Menschen, die bei ihnen anfangen wollten, nur gebrieft, wie man sich in Berlin bewirbt, wie man da reinkommt.
Lassen Sie sich schön ausbilden hier.
Haben die Ausbildung genau dort machen lassen und haben sie dann übernommen. Und eine Ausbildung kann ich echt nicht sagen, aber ein Feuerwehrmann auszubilden über 2 Jahre kostet richtig Geld. Und das Geld haben die dann eben komplett gespart und ohne alles haben sie die Leute dann einfach bekommen. Und Berlin hat das schon früh mitbekommen, hat dann, da gibt es so ein großes Gremium, da sind dann die Chefs der jeweiligen Feuerwehren und da einigt man sich eigentlich. Und da wurde das immer wieder angesprochen, dass es bitte nicht zu machen ist. Wurde nicht passiert oder ist nicht passiert. Und dann war die Konsequenz zu sagen, gut, dann ist das Einzige, was uns bleibt, unsere Ausbildung auf die Basis anzupassen und alle Zusatzqualifikationen erst dann, also sowas wie Drehleiterausbildung, wenn du fest, Anhänger, Boote, genau,
wenn du fertig bist.
Wenn du fertig bist, war als Idee vielleicht toll, aber dadurch kamen ganz viele Leute, Kollegen, KollegInnen auf die Feuerwachen und konnten als nichts eingesetzt werden, weil die keine Kompetenzen hatten.
Ja, krass.
Dafür waren sie nach 18 Monaten fertig ausgebildet.
Immerhin.
Im Ansatz amerikanische Verhältnisse, nur da sind 6 Monate.
Ja, also da, ich war ja in LA gewesen, so, da läuft es ja auch nochmal ganz anders ab. Also auch nicht erstrebenswert für uns, finde ich. Aber Mario, zurück zu dir. Wie war denn deine Sicht auf Feuerwehr damals? Du wolltest ja nicht zur Feuerwehr, weil du den Laden irgendwie doof findest oder so, sondern es war ja schon wie bei mir wahrscheinlich. Für mich war es ja damals absoluter Traumjob. Ne? Ich wusste mein Leben lang, Feuerwehr ist zu hoch für mich, das sind alles Helden, ich komme da nie hin. Mhm. Oder als ich dann irgendwann wirklich angenommen wurde, weil mal ein Feuerwehrmann, ein dicker, fetter Feuerwehrmann in einem Theater mit einem Bier in der Hand zu mir gesagt hat, wenn du nicht versuchst, dann wirst du doch nicht. Wirklich nur wegen so einem dummen Satz habe ich mich damals beworben, weil irgendwie dachte ich, ja, irgendwie hat er ja recht. Dann werde ich wohl mal anfangen, Sport zu machen. Naja, und damals war das für mich aber so das größte Ding, weil ich wusste, ich bin jetzt Teil der Elite, Teil von einem ganz tollen, großen, so, also wie so Traumjob. Mhm. War das bei dir ähnlich oder hast du da eine sachlichere Sicht auf die Dinge?
Nee, doch, das stimmt schon so. Da war schon so ein bisschen Heldengedanke, Heldenmythos dabei, auch ganz viel Sport. Und so fing es am Anfang ja auch an, dass wenn man sehr sportlich ist und viel weiß, dann wird man hier auch, es sind zwar nicht alle Elite, das kriegt man dann schnell mit, aber es gibt halt Eliten bei der Feuerwehr.
Absolut.
Und das war schon ein Highlight und ist es auch immer noch, muss ich sagen, an der Stelle. Also davon bin ich noch immer begeistert, dass wir so unglaublich viele Leute haben, die richtig kompetent sind. In ganz vielen Belangen.
Würdest du sagen, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber würdest du sagen, wenn man einmal drin ist, dann kommt ja auch jeder durch, ob du jetzt Elite bist oder nicht, fängt die Feuerwehr alles ab? Also sagen wir mal, ich glaube, es gibt so einen Satz bei der Feuerwehr, der sagt, es gibt halt gute Feuerwehrleute und bessere Feuerwehrleute. So. Mhm. Natürlich sind die besseren, ich weiß nicht, ob man von leistungsgerechter Beurteilung oder Behandlung reden kann oder so, aber die besseren sind schon die, die wahrscheinlich immer ein bisschen mehr machen als müssen, die sich mehr reinhängen, die vielleicht auch mehr überzeugt sind. Und dann gibt's ja die, für die das halt einfach ein Job ist, was man ja keinem vorwerfen kann. Ne? Also ich meine, Job ist ein Job. Nicht für jeden ist das die unglaubliche Berufung. Aber würdest du sagen, es gibt auch die, die eigentlich in der freien Wirtschaft zum Beispiel komplett Ausfälle wären und die dann aber trotzdem, denen passiert ja nichts. Ist das so?
über die Frage habe ich mir schon so oft so viele Gedanken gemacht und stelle fest, dass es sehr schwierig ist, die wirklich zu beantworten. Ich hatte natürlich sofort ein Gefühl, aber ohne Vergleichsebene in einem vergleichbaren, eben entsprechenden Wirtschaftsunternehmen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, weil wir auch ganz anderen Zwängen unterworfen sind. Und vor einer Weile hatte ich mir gedacht, da hatten wir so eine Einsatzstelle, da ist das Aquarium geplatzt.
Oh, in Berlin ganz großes Ding, genau.
Genau,
das Aquarium im, warte, wie hieß das Ding?
Sea Life.
Sea Life Aquarium. Also du musst dir vorstellen, wenn du jetzt hörst, es gibt in Berlin ein Hotel, das ist um einen riesigen Tank von, also einen riesigen Fischtank, nenne ich es jetzt mal, drumherum gebaut worden. Mhm. Also da ist in der Mitte eine riesige Säule, das ist ein runder, großer Tank und da drin sind ganz, ganz viele verschiedene Fischarten drin. Da kannst du wie so ein, drumherum ist wie gesagt das Hotel, dann gibt es einen Innenhof und in dem Innenhof steht quasi diese Wassersäule und die konntest du dir wie so ein Aquarium, konntest du glaube ich innen mit dem Fahrstuhl sogar hoch und runter fahren, genau so war das.
Genau.
Und außen von außen auch noch gucken. Fürs Hotel natürlich auch geil und eines Nachts hat es glaube ich Materialfehler, aber
genau.
Klappt das nach.
Und ich glaube, wenn ich mich jetzt irre, tut es mir leid, aber ich glaube 40 cm dicke Plexiglasscheiben.
Ja, richtig.
Also riesig dick und aber naja, das Ding ist halt
eine Schwachstelle reicht, wa?
Genau. Und das war sehr eindrucksvoll, weil da so viele Dinge passiert sind, die eben nicht, also das gibt keine Ausbildung, die dich auf sowas vorbereitet. Und dann kommst du auf so eine Straße, das Wasser hat ja tropische Temperaturen, also irgendwas zwischen, würde sagen, 25 und 30 Grad, trifft auf Bodenfrost bei minus 3 Grad oder so. Ui. Das heißt, wirklich, wir steigen aus und das Erste, was passiert, alle liegen auf der Fresse. Sieht einerseits krass unprofessionell aus, auf der anderen Seite, damit hat halt keiner gerechnet davor. Also ja. Du siehst es irgendwie nicht, nachts dunkel, da ist auch die Beleuchtung schlecht gewesen. Irgendwie.
Ich kann es dir auch nicht vorstellen.
Ne? Alles voll mit Lindkugeln, also alles voll mit Schokolade.
Alter, da wäre ich aus mir rausgegangen.
Das, genau, dazu riesige Fische, super bunt, oh, die alle da liegen und zappeln.
Die auch, glaube ich, gar nicht so viele gerettet werden konnten. Ne?
Genau. Also da waren so viele Einflüsse und Eindrücke, wo, und vor allem, ich glaube, wir sind um 4, 5 Uhr morgens, also irgendwie noch so leicht verballert, da angekommen, mit, na klar, Aquarium geplatzt. Die werden hier so ein, weiß ich, lass es 300 Liter sein, so gehen wir mal gucken.
Wieso kommt denn deswegen die Feuerwehr?
Genau.
So die erste Frage, die man im Kopf hat, wenn man das liest. Eben. Was sollen wir denn da?
Und nee, ich glaube sogar, es war noch krasser, es war nun die ausgelöste Brandmeldeanlage. Weil das Aquarium mit diesen riesigen, die Brandmeldeanlage weggerissen hat, hat die Brandmeldeanlage gesagt, mit dieser Übertragungseinrichtung, gibt es so eine automatische Schaltung zur Feuerwehr. Hier ist ein Defekt. Ich glaube nämlich, das war so das.
Das also musst du, weil du jetzt sagst, es ist nur die Brandmeldeanlage, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Du musst wissen, in Berlin ist Brandmeldeanlage, BMA kurz gesagt, ist glaube ich eins der häufigsten Stichworte, wenn es um Feuer geht, das wir in Berlin so haben und in, ich kann gar keine Prozente sagen, aber in den allermeisten aller Fällen sind es Fehlauslösungen durch, weiß nicht, Staub von Bauarbeiten oder Defekte oder sowas.
Da Rauchen ist fast, im Zimmer.
Oh, da ist fast nie was. Also bei einer BMA fährt eigentlich mittlerweile, glaube ich, kein Feuerwehrmann mit einem höheren Puls als 80 hin.
Ja, also genau.
Weil im Grunde weißt du, wir kommen da an, warten 10 Minuten, schnallen unsere Dinger ab und fahren wieder nach Hause.
Genau.
Aber ja.
Da nicht.
Da war das nicht so.
Und dann, wie gesagt, so überreizt irgendwie plötzlich mit, nee. Warte mal, bin ich wirklich, träume ich gerade, bin ich überhaupt wirklich auf Arbeit? Und wie gesagt, da liegen die ersten auf der Nase, dann kommst du da nicht hingelaufen, weil es so glatt ist, dass du dich, auch weil du weißt, dass es glatt ist, nicht richtig darauf bewegen kannst.
Ja,
dann
ja, klar.
Schreit da ein Mensch, einer sitzt vor dem Ding, redet gar nicht mehr.
Ja.
Und also die Geschichten dazu sind auch ziemlich großartig. Der eine war in den Lindkugeln in dem Lindladen eingesperrt und kam aus diesem Schokoladenhaufen nicht raus.
Gibt ja Schlimmere, wa?
Ja, der wirkte aber nicht ganz so entspannt, weil dieser gesamte Laden ist durch diese Wassermassen komplett zusammengeschoben worden.
Oh, okay.
Und also es ging ihm gut, aber da gab es kein Vor- und kein Zurück mehr. Das heißt, er musste dann irgendwie rausgeholt werden.
Krass.
Dann gab es einen Hausmeister, der dann davor saß und ja einfach rausgeschwemmt worden ist. Der war in dem Moment drin. Und angeblich ist es so, klar, hat uns Gandalf beigebracht, jede gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden.
Mhm.
Aber es kann schon stimmen, dass als es geplatzt ist, er direkt vor der einen Scheibe war und die Scheibe ihn dann rausgetragen hat und er auf der wie rausgesurft, der hatte nicht mal einen blauen Fleck, gar nichts.
Krass.
Aber war klitschnass, also muss ihn schon getroffen haben.
Ja.
Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, um deine Frage zu beantworten, das war wieder ein großer Bogen,
Finde ich sehr gut. Dürfen wir machen. Wir haben die Zeit dafür.
Sehr gut. Da waren trotzdem alle irgendwie kreativ dabei und haben geholfen. Und auch wenn da echt ein paar Klappspaten dabei sind.
Schön, ist auch Fachausdruck.
Die kann man schon verwenden. So, mit so einem Klappspaten kann man auch gute Löcher buddeln.
Also,
ich wollte jetzt weitermachen.
Heckscheibenaufkleber. Das ist aber schön. Das ist sehr schön gesagt. Kann man gut verwenden. Also ja, bin ich bei dir. Ne? Also gerade, dass die Feuerwehr ja auch. Ich persönlich habe Improvisieren erst bei der Feuerwehr gelernt. Mhm. Und das ist ja die große, große Stärke von einer Behörde, die ja mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat. Davon gibt es eine ganze Menge. Dass ja doch in allen Ebenen immer wieder irgendwie improvisiert wird. Mhm. Und da bist du ja nur Teil von geworden. Mhm. Du warst ja jetzt nicht in der Position. Also ich sag mal so, der Angriffstrupp, also der ins Feuer geht, der muss ein Strahlrohr halten, der muss ein Feuer ausmachen und dann ist aber auch gut. Der improvisiert nicht, der kämpft. So, und dann ist aber auch fertig. Dann muss der sich nicht weiter den Kopf machen, außer wie roll ich den Schlauch wieder ein und wechsle meine Flasche. Du bist jetzt in eine Position gekommen, du hast ja, glaube ich, als Zugführer angefangen, mhm, als Wachabteilungsleiter und wirst ja in eine ganz andere Welt reingeworfen. Also du sollst ja nicht nur Probleme lösen, sondern du sollst ja am besten noch verhindern, dass neue auftreten und das alles bei Wechselwirkung von vielen verschiedenen Mitarbeitern so. Also du sollst ja eine, wie ich es damals fand, eine Familie zusammenbringen im besten Fall. Mhm. Ist das so? Also war dir das bewusst? Du hast es ja gemacht. Eine Frage, war das so schwierig, wie ich es mir gerade vorstelle? Und zweite Frage, hast du dazu kommen sehen? War das so die Vorstellung?
Es ist aus meiner Sicht viel schwieriger, als du das jetzt noch beschrieben hast, weil das ist nie genau diese Erwartung. Und die Erwartungshaltung speist sich aus all den Menschen, die irgendwie mit dir zu tun haben. Und das sind alle, für die du verantwortlich sind. Das sind aber auch Leute von draußen, Bürger, die erwarten, dass du eine gewisse Art und Weise jetzt an den Tag legst. Das sind die Vorgesetzten. Das sind aber auch Leute auf der gleichen Dienstrangebene. Also, und dann gibt's auch noch einen selbst. Und damit hätten wir jetzt, glaube ich, waren es jetzt 4 oder 5? Aber es sind auf jeden Fall eine Menge Erwartungshaltungen und wahrscheinlich noch welche, die mir jetzt nicht einfallen, die sofort auf dich einprasseln, wenn du dir wirklich mal Gedanken darüber machst. Und dem gerecht zu werden, ist gar nicht möglich. Und deswegen ist es so schwierig, das hinzubekommen. Vor allem, weil es Angriffstrupps gibt. Die können eben ein bisschen mehr als das, was du beschrieben hast. Die sehen nämlich auch, wenn ich hier keine Ablauföffnung habe, kann ich kämpfen, wie ich will. Da passiert nichts. Also antizipieren die und sagen, pass mal auf, draußen über Funk, find mal bitte eine Ablauföffnung und schaff die für mich. Dann kann ich hier arbeiten. Und schon ist mein Teil der Arbeit sehr viel leichter. Mhm. Dann hast du aber auch welche, das ist jetzt übertrieben, so findet es nicht statt. Oh doch, aber das findet statt. Die den Pressluftatmer falsch herum aufsetzen an so einer Einsatzstelle und wow, dann klappt das irgendwie mit dem Lungenautomat nicht so richtig, den man, also das Verbindungsstück und Druckminderung und also
was an die Maske kommt, damit du auf Luft kriegst,
klar. Genau. Und kannst dann halt passt das nicht so richtig. Und wenn er sich bewegt, dann also zieht das irgendwie und hält nicht so. Hab ich jetzt nicht selber erlebt, aber ist vor einer Weile ein Thema gewesen, wo sich Führungskräfte sehr beschwert hatten. Was sie daraus dann überhaupt noch machen sollen, wenn so eine Leute da sind. Aber am Ende ist es auch die Verantwortung von Führungskräften, solche Leute dann zu ertüchtigen, das hinzubekommen.
Aber nur mal dich persönlich genommen, war das dann, gab es da Momente, wo du gedacht hast, das wird hier alles nichts? Am liebsten würde ich hinschmeißen, sagen wir mal, im Extremfall? Oder hast du immer irgendwie gesehen, ich kann das noch probieren, ich kann das noch machen? Also gab es immer noch einen Weg, den du probieren konntest? Oder war auch irgendwann mal eine Situation, wo du gesagt hast, Leute, das, es geht so nicht?
Ganz am Anfang, ja. Da habe ich sogar überlegt zu kündigen.
Wirklich?
Ja. Aber nur der Menschen wegen. Weil da so eine, aus meiner auch immer noch heutigen persönlichen Überzeugung heraus, Menschen waren mit so widerwärtigen Werten, mit so einer Überheblichkeit, mit allem, was ich an Beamtenklischees vorher kennengelernt hatte, was ich auch immer noch verachte und hasse, wirklich hasse, muss ich so sagen. Und mit solchen Menschen zu arbeiten, das hat mich, ich konnte ein halbes Jahr gefühlt kaum schlafen, schlecht geträumt, keinen Bock auf Arbeit zu gehen. Das war richtig Mist.
Wie hast du das überwunden?
Der Tee?
Ja. Dass der endlich mal hier Erwähnung findet, ist eigentlich ein geiler, ja, geiler Moment. Ja.
Ja, genau. Der hat, mit dem hatte ich drüber gesprochen.
Wir sagen gleich noch, wer der Tee ist.
Genau. Und der hat dann sich mit mir hingesetzt, hat mir gesagt, naja, ich kann dir da nicht alles abnehmen, du musst auch ein bisschen härter werden und du musst dich da durchsetzen, das musst du durchziehen, das und das und hier und da. Hat mich auf jeden Fall mit Erwartungshaltung ein bisschen erschlagen. Da dachte ich, toll, ist jetzt nicht wirklich besser geworden. Hat dann aber bei der nächsten Dienstübergabe sich die zwei geschnappt, um die es ging. Oh. Und hat die mal ordentlich eingenordet. Und wenn die sich nicht zusammenreißen und nicht einen ordentlichen Umgang und eine ordentliche Art und Weise mit mir an den Tag legen, dann irgendwas mit Dreck unter den Teppich oder so. Der hat ihnen irgendeinen Spruch gedrückt, wo die beide einfach nur bibbernd vor ihm standen und gesagt haben, okay, ich kehr dich wie Dreck unter den Teppich oder irgendwie sowas.
Waren die auf einer Dienstrangebene?
Ja.
Also jetzt, vielleicht klären wir mal kurz auf. Also ja. erstens, wenn man das so hört, könnte man ja denken, okay, Feuerwehr ist wenig Hierarchie und mehr Muskeln spielen. Das ist nicht so. Die Hierarchie spielt schon eine Rolle bei uns, aber wie ich finde, in meiner Augen schafft es keine andere Behörde, keine andere Institution, schafft es Hierarchie so persönlich und menschlich zu gestalten, dass es eigentlich im Tagesgeschäft gar nicht wirklich auffällt. Mhm. Na, wir duzen uns alle, wir können klar miteinander reden in vielen, vielen Fällen. Wir können, nicht jeder macht's. Also ich finde, da gibt's schon ganz andere, so Bundeswehr zum Beispiel, würde ich gar nicht klarkommen. So, wäre für mich eine ganz andere Hausnummer so. Und jetzt Detlef ist, war mein Setmeister, ganz lange mein Zielpapa für, keine Ahnung, 10, 12, 13 Jahre. So lange war er, glaube ich, auf Prenzlauer Berg, zu der Zeit, wo ich da war. War früher schon mal auf Prenzlauer Berg. Und war der sogenannte Z-Meister. Also musst du dir vorstellen, wenn du jetzt zuhörst, es gibt immer so ein Bindeglied, das ist, glaube ich, überall so. Es gibt meistens immer, gibt's eine Führung und dann gibt's eine Mannschaft. Und im besten Fall gibt's dazwischen einen, der vermittelt. So ein bisschen wie, gibt den Papa und die Kinder und dazwischen gibt's die Mama, die kann sagen, jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen. So. Detlef war eine sehr, sehr gute Mama für viele Leute. Und hatte halt ein ganz klares, das geht auch nicht überall. Ich glaube, das ist auch egal, ob es Feuerwehr oder sonst was ist, aber manche Leute haben das Talent, Persönliches und Arbeit trennen zu können und die können halt sehr, sehr klar mit dir sprechen, auch wenn sie selber ein Problem haben und können trotzdem noch hinterher mit dir arbeiten.
Ja.
Und das konnte Detlef erzählen. Der konnte dir ins Gesicht sagen, du bist ein Vollidiot, aber ich kann noch mit dir arbeiten.
Ja.
Das konnten wenige Leute. Ach, und der hat dir quasi, der hat dir geholfen. Das heißt, es war dann aber die Korrektur deiner eigenen Einstellung brauchten die anderen so viel Einordnung? Also man guckt ja mal bei sich selber, wie viel ändert man an sich selber, ne? War das so der Schlüssel für die folgenden Jahre, dass du halt nicht mehr jeden Tag an Kündigen denkst oder diese Herausforderung nicht mehr annimmst?
Na, ich habe für mich da schon festgestellt, dass mir die Durchsetzungsstärke fehlt und dass ich mit meinen Idealen und meinen Werten allein gar keine Chance habe. Ich brauchte jemanden, der von oben, und das ist am Ende, auch wenn ich vom Dienstgrad her über ihm war, trotzdem war er mit allem, was ihn ausgemacht hat, da über mir und konnte viel mehr entscheiden, gesagt hat, ich mag diese Werte, ich mag diese Art, wir müssen uns hier ein bisschen verändern und ich werde dir den Weg freihauen, weil am Ende ist genau das passiert. Er hat zugelassen, dass ich einfach sein kann, wie ich will, und hat mir die Hürden, die Hindernisse aus dem Weg geräumt. Das würde ich sagen, beschreibt es eigentlich ganz gut.
Auch viel Weitsicht eigentlich, ne, für die Zukunft.
Eben. Und das hätte ich selber einfach nicht geschafft. Mittlerweile, glaube ich, habe ich eine Durchsetzungsstärke entwickelt, dass ich die Dinge auch in Teilen so formen kann, wie ich das möchte und merke, wenn es nicht so läuft, wie ich das will, kann ich noch mal ein paar Stellschrauben verändern. Aber wenn das nicht passt, muss ich halt gehen. Dann muss ich mir was anderes suchen, weil das
ist ja auch wieder geil ist in der Behörde, ne?
Eben, genau.
Wir sind ja kein Malerbetrieb, der nur einen Sitz hat.
Genau.
Du kannst dich ja jederzeit verändern, ne?
Genau, und deswegen muss ich sagen, finde ich das bei allem, was mich zwischendurch immer wieder nervt, immer noch unglaublich großartig, vor allem dieses Gefühl, wirklich Menschen helfen zu können. Das heißt, wenn ich mir wirklich überlege, wir sind ein Dienstleister und wenn da jemand kommt, der einen Dienst von uns erwartet, wie kann ich dafür sorgen, dass der zufrieden ist? Mhm. Und das kriegt man immer noch richtig gut hin.
Glaubst du, diese Denke ist vielen Leuten verloren gegangen? Dieses, wofür sind wir eigentlich da? Innerhalb der Behörde?
Ich weiß immer nicht, ob die das überhaupt jemals hatten.
Oh, das ist finster. Aber ja.
Weil dieses, also die haben eine unrealistische Vorstellung von dem, was Feuerwehr ist. Also dieses Backdraft-Movie-Ding. Aber das war noch nie die Realität. Also zumindest in Deutschland nicht.
Naja, also ich meine, aber so, zumindest dieses, also wir, hast du gerade gesagt, das finde ich ja sehr passend, wir helfen halt Menschen. Das ist ja schon, glaube ich, auch unsere Kernaufgabe. Mhm. Und ich weiß, dass man damals zum Beispiel hielt sich der Tipp, wenn es um die Bewerbung bei der Feuerwehr und das Gespräch, was man da führt, dass man eben nicht sagt, warum sind Sie hier? Nein, ich möchte den Menschen helfen. Mhm. Aber im Kern dachte ich immer, warum darf man es nicht sagen? Ja, okay, es hat halt wahrscheinlich irgendwie was, haben es zu viele Leute benutzt als einfach nur Phrase. Aber ich fand immer, im Grunde ist es ja das. Mhm. Und ich möchte immer irgendwie glauben, selbst wenn wir nicht nur die Freiwillige nehmen, da ist es definitiv so, aber ich möchte immer glauben, auch selbst bei der Berufsfeuerwehr sind schon viele Leute trotzdem noch überzeugt davon, Feuerwehrmann zu sein. Weil das eben der Job ist, der hat ja nicht umsonst so ein hohes Prestige. Sondern ich glaube, die wissen im Herzen, viele könnten es vielleicht noch nicht mal artikulieren, aber ich glaube, die wissen schon im Herzen, warum sie das hier machen.
Ja, nur
möchte ich
das, was, also nicht empirisch. Es wird auch so sein, nur sehe ich die Herausforderung, dass es halt so ein klassisches Männerding ist, würde ich sagen, den Menschen zu helfen, von denen ich der Meinung bin, dass sie Hilfe brauchen.
Das kann gut sein.
Und das finde ich sehr problematisch, ja, dass ich mir selber dann mit meinem Wissen, mit meiner Kompetenz anmaße, zu sagen, du brauchst gar keine Hilfe. Wir können die Lebenssituation nicht einschätzen und wirklich, es gibt Menschen, für die es eine Herausforderung, über eine Straße zu gehen.
Das ist richtig. Also da bin ich auch nicht gefeit vor. Also ich weiß, das sage ich auch immer wieder und das ist auch der Stichwort zu, ich weiß, für mich zum Beispiel fällt die Entscheidung, ob derjenige jetzt Hilfe braucht oder wieder am Fehlerplatz sind oder nicht, fällt immer in den ersten paar Sekunden des Einsatzes, wo ich feststelle, habe ich Mitleid mit demjenigen oder nicht. Mhm. Aber das ändert ja am Ende nichts daran, was ich jetzt mit dem mache. Am Ende fahre ich ja jeden, der sagt, ich will ins Krankenhaus, den fahre ich ins Krankenhaus. Wenn der irgendwie sagt, ich habe das und das Symptom, dann fahre ich den weg. Ist ja egal. Und wenn wir auf einer Einsatzstelle irgendwie sehen, dass jemand mit dem Auto wegen geblieben, dann schieben wir den weg. Also das ist ja die Arbeit. Die andere Frage ist natürlich, ob man moralisch so dahinter steht, dass du sagst, okay, das war jetzt wirklich mal ein cooler Dienst und sowas. Und da war in letzter Zeit, das hatte ich vorhin gesagt, in letzter Zeit waren fallen mir zwei Dinge ein, die wirklich, wir sagen ja in Berlin immer von unserem Rettungsdienst sind, manche Leute sagen, ganz hohe Prozentzahlen sind hohe Prozentzahlen, einfach keine wirklichen Einsätze, die brauchen wir gar nicht. Oder beziehungsweise da braucht der Mensch uns gar nicht. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber der beste Rettungsdienst, den ich bis jetzt vom Gefühl her selber gemacht habe, waren immer die Sachen, wo jemand, sagen wir mal, völlig fertig in der Krisensituation heulend in den RTW einsteigt und wir sitzen da dann und quatschen eine Stunde und der steigt dann lachend wieder aus. Das ist für mich das beste Gefühl vom Rettungsdienst. Mhm. Ich habe dem keinen Zugang gelegt, wir haben vielleicht noch nicht mal Werte gemessen oder sowas, sondern du hilfst denen in einer Krisensituation rein zwischenmenschlich einfach, das ist für mich Rettungsdienst, den könnte jeder machen und der ist völlig okay. Und wenn wir dafür dahin kommen, wäre ich nie irgendwie sauer, weil das ist ein Erfolg, den man selber erlebt. Was ich zum Beispiel manchmal nicht so sehe, ist, wenn ich jemanden, der sich halt nicht überzeugen lässt, glaub mir, du willst nicht ins Krankenhaus, du willst jetzt nicht die nächsten 8 Stunden unter einer Neonröhre auf einem Flur rumliegen und gehst dann nach Hause, ohne dass sich was geändert hat. Und das wird bei vielen Leuten, ist es ja so. Mhm. Und dann lassen sich manche Leute aber eben nicht belehren. Und dann fahre ich die ins Krankenhaus, obwohl ich genau weiß, was wir jetzt gerade machen, ist kein Rettungsdienst, sondern das macht die Sache nur schlimmer. Mhm. Das macht für dich nur Zeitverschwendung, sowas alles. Das ist halt schade. Also ich finde diese Unterscheidung fällt, glaube ich, mit der Zeit einfach vielen schwer, weil wir diese Erfahrungen machen. Je länger du bei der Feuerwehr bist, desto öfter triffst du in Einsatzsituationen auf Momente, wo du denkst, irgendwas läuft hier, kann ja auch systemisch sein, aber irgendwas läuft hier falsch. Mhm. So müsste ja nicht sein. Und da finde ich es immer cool, wenn du dann auf welche triffst, die immer noch aus voller Überzeugung sagen, ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Patienten habe, der wirklich krank ist und der fragt mich, entgegen dem, was sie dürfen, fahren sie mich eh im Krankenhaus weiter, weil da kennt man mich, da bin ich eh schon in Behandlung, ich bin sowieso, weiß nicht, 3-mal im Jahr dort oder so, sag ich, ey, na klar, ich fahre dich überall hin, ist mir doch egal. Mhm. Da kann ich ja wirklich was tun. Da ist der Taxifahren einfach das, was er jetzt braucht. Wenn ich damit was helfen kann, na klar, komm, ich fahre dich durch die ganze Stadt. Mhm. Fahre dich in eine andere Stadt, wenn du willst. Mhm. Aber dann ist es irgendwie noch so ein, dann glaube ich, auch Berufsstolz. Und dann weißt du, es wird gut gemacht und die Welt ist in Ordnung und schön. Und irgendwie glaube ich oder hoffe ich, dass das viele immer noch haben.
Mir fällt dazu nur ein, weil du gesagt hast, das kann jeder machen und das glaube ich nicht, weil es gibt Menschen wie dich und das ist einer der Gründe dafür, warum ich dich so liebe, dass du auch in der Lage bist, dich selber in Gesprächen nicht stattfinden zu lassen.
Weißt du, wo ich das gelernt habe? Ohne Scheiß, das war vor der Feuerwehr ganz anders. Das habe ich hier gelernt. Von Nitro zum Beispiel. In den ersten 10 Jahren, wie oft der, also Nitro ist ein Kollege von mir, ganz am Anfang, ne? Wie oft ich mit Nitro gesessen habe, in einem Gespräch nur unter uns zwei, und der hat gesagt, das kannst du nicht machen, da musst du dich mal mit zusammenreißen, da musst du mal ein bisschen mehr überlegen, das musst du mal runterfahren. Und irgendwann mit der Zeit kommst du dahinter, ach ja, oh, das macht mir das Leben ja auch viel leichter.
Das ist ja geil.
Ja, also von Nitro habe ich viel gelernt. Ich glaube auch, wenn der das selber wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen hat, aber Nito ist ja auch ein, zwei Mal für mich in die Bresche gesprungen und hat mich bei Notärztinnen entschuldigt, nachdem ich die angemacht habe und so, weil sie jetzt mit dem Patienten runtergelaufen kommen. Wie können sie hier laufen kommen? Sie sind doch Notärzte, müssen wir sehen, dass der nichts hat. So war ich mal. Da war ich 3-4 Jahre bei der Feuerwehr, absoluter Choleriker. Und Leute wie Nito sind halt genau das Gegenteil und bringen dir das halt bei. Mhm. So, das ist schon cool.
Ja, stark.
Aber das ist ja bei dir, du hast ja auch, hast du gerade gesagt, ne, du hast ja auch eine Wandlung durchgemacht. Mhm. Die ja schon, also jetzt spanne ich mal einen Bogen, ja, eine Wandlung, die ja schon wahrscheinlich dir nicht nur bei der Feuerwehr hilft. Also alles, was man hier, wie man sich so charakterlich und persönlich weiterentwickelt, hilft einem ja im ganzen Leben. Jetzt hast du vorhin gesagt, Kampfsport hat schon immer eine Rolle gespielt. Mhm. Du bist viel auf Reisen, kriege ich mit. Mhm. Wie ist denn, also wäre das vor, keine Ahnung, wie lange bist du jetzt bei der Feuerwehr?
Das ist mein 11. Jahr.
Auch schon krass, über ein Jahrzehnt. Was hat sich denn in der Zeit generell an deinem Leben so, an deinem Ich von mir aus, was hat sich denn daran verändert in diesem Zeitraum Feuerwehr? Ich finde, Feuerwehr verändert einen, glaube ich, doll. Wahrscheinlich mehr als ein Job an der Kasse.
Ich habe bei dieser Jahresfeierei
Das ist eine Jahresfeier, was meinst du?
Da, wo du auch dabei warst.
Jahresfeier, ja.
Ja, genau. Ja,
das war eine Privatparty mit ganz vielen Leuten.
Genau, ganz, sind, vielen, ganz vielen tollen, ja, lieben Menschen.
Ja.
Und da hat mir zum Beispiel einer mitgeteilt, wie großartig er das findet, wie ich mich in den letzten Jahren verändert habe, weil ich früher mal so sehr überheblich gewesen bin. Und innerhalb meines Freundeskreises, des Ängsten ist es irgendwie, glaube ich, auch gar nicht so aufgefallen, weil wir
kennt einfach.
Ja, und ich glaube auch alle so ein bisschen das Gefühl hatten, in dem, was wir machen, kann uns auch keiner das Wasser reichen. Und in den speziellen Bereichen war das, würde ich sogar sagen, auch so. Da gehörte
uns als Feuerwehr, meinst du?
Nee, also wirklich in diesem Freundeskreis, was jeder okay. so gemacht hat. Mhm. Da sind alle in verschiedene Bereiche gegangen und in den Bereichen waren wir jeweils dort auch schon immer relativ gut und anerkannt. Und es hat so eine Überheblichkeit erzeugt, weil keinem von uns klar war, dass diese Begabung bedeutet, viele andere Sachen eben nicht zu können. Und dafür waren wir dann relativ blind. Und der hat es schon viel früher gemerkt, witzigerweise der Sohn von dem Mann, der mich so begeistert hat, zur Feuerwehr zu gehen.
Ah, krass.
Und der hat dann auch in der Zeit ein bisschen Abstand von mir genommen, weil er gesagt hat, ja, die Momente, wo es um dein, das ist schon ganz cool, aber alles andere schätzt du einfach nicht wert. Nicht so richtig Bock drauf. Und den Schritt habe ich, glaube ich, eben auch durch die Feuerwehr gelernt, dass so ein Team funktioniert nur, wenn jeder seine einzelnen Kompetenzen hat. Zeitgleich ist aber auch extrem wichtig, dass du die Inkompetenzen der Menschen genauso wertschätzt. Und das ist, finde ich, die viel größere Herausforderung. Wir reden immer davon, das Positive hervorzuheben und die Stärken stärken. Und klar sagt man dann Schwächen, Schwächen. Aber dieses Schwächen, Schwächen, davon bin ich nicht so überzeugt. Also je nachdem, wie man es meint. Denn so ein paar Sachen, die sind im Charakter, in dem Ganzen, die gehören zu den Menschen, die wirst du nicht los. Und es geht nicht darum, die Schwächen nicht mehr stattfinden zu lassen. Das baut einen Druck auf den Menschen auf, das, ja, glaube ich, werden die nicht los. Sondern es muss okay sein, dass sie die Sachen nicht gut können. Und es muss jemand anders sein, der es für sie übernimmt, weil der weiß, dafür übernimmt der ja für mich. Und so entstehen Symbiosen, die auch in der Biologie dann über Jahrmillionen erfolgreich sind und Arten am Überleben oder zum Überleben bringen. Und wenn wir das als Menschen in Teams hinbekommen, dann wird es auch irgendwann stark, dann macht es auch richtig Spaß. Das bedeutet aber, es gab da echt ein paar Sachen auch, da bin ich richtig kacke drin.
Und wenn es, ja, sag.
Nee.
Geil.
Ich bin, also.
Eine Sache wichtig.
Ich bin sehr ungenau, wenn ich die Dinge nicht für wichtig halte. Und da geht es dann um sowas wie, weiß nicht, wenn ich jetzt Protokolle schreiben soll oder sowas. Oder wenn es irgend so ein DLB ist, der E, wo fest, Dienstleistungsbericht. Mhm. Ich lasse sie auch wieder ein Feedback bekommen von meiner aktuellen Chefin. Du bist manchmal ein bisschen ungenau, aber dafür. Und dann hat sie ein paar positive Sachen, also hat sie schon gut verpackt. Aber am Ende ging es darum, wär gut, wenn ich manchmal ein bisschen genauer bin.
Okay.
Und da geht es auch um Sachen wie, du hast zu unserer Uniform schwarze Socken zu tragen. Oder all sowas oder pass auf, es muss, du musst dich heute frisch rasiert haben im Gesicht.
geil.
Und das ist so ein, ja, nun. Die Schuhe müssen schwarz und geputzt sein und dann auch bitte nur halb hoch und all sowas und das ist mir immer so Rille, aber es ist mir jetzt mehrfach kommuniziert worden, dass das die Erwartungshaltung ist und trotzdem tue ich es.
Also wie bei mir.
Nicht so richtig.
Ich bin ja gerne der, der bei sowas dann sagt, ja, hast du recht. Und dann damit lässt sich so ein Konflikt ja relativ schnell beenden, so ein Gespräch. Und dann mache ich einfach alles weiter, wie es vorher war.
Genau.
Es funktioniert dann immer eine Weile, aber irgendwann, das rekurriert dann immer so. Ne? Da kommt das immer wieder hoch und so.
Vor allem, wenn man sich doch irgendwie mehrfach die Woche sieht. Und das, sag mal, haben wir nicht gestern?
So, genau.
Ja, du hast recht.
Okay. Aber ich glaube, bestimmte Sachen toleriert man, wenn das Gesamtpaket so stimmt.
Genau.
Das führt mich auch gleich noch zu einer wichtigen Frage. Ja? Jetzt hast du ja Feuerwehr 11 Jahre lang gelebt, hast du erzählt. Und das hat dich ja auch nur ein Stück weit verändert. Wie ist denn heute deine Sicht auf die Behörde Feuerwehr als Mitarbeiter? Daraus leitet sich ja auch ab, wenn jetzt jemand zuhört, der überlegt, ist das was für mich zum Beispiel? Ist das empfehlenswert? Und wenn ja, warum?
Ich empfehle die Feuerwehr immer noch weiter. Und aus den von dir bereits angesprochenen Gründen, weil es bei uns ganz viele Möglichkeiten gibt, zu sein und sich selber stattfinden zu lassen, einzubringen. Die Feuerwehr so stark ist wie, oder so viel Platz in deinem Leben hat, wie du selber bereit bist, ihm einzuräumen.
Schön gesagt.
Und deswegen finde ich das immer noch als Arbeitgeber cool, wenngleich mich natürlich einige Leute massiv stören und ich wünschte, es gäbe sie nicht. Aber wahrscheinlich fehlt mir da auch noch der Tiefgang vielleicht, um auch zu verstehen, was die vielleicht auch für eine Rolle in dem Gesamtsystem spielen und warum das genauso erforderlich ist.
Gerade bei einer Behörde mit, wie viel sind es, 7.000 irgendwas Teilnehmer so mit zusammen FF? Und
mit FF glaube ich sogar 9.000 oder so. Ja, das
da können viel. Ja nicht 9.000 Lebensgewinner bei sein.
Ja, geil. Das kann ja die nicht guten leben. Alten Lebensgewinner.
Ja, wer kennt sie nicht? Das kann ja nicht sein. Also es wäre ja. Es wäre ja laut Herr Gauss überhaupt nicht realistisch zu glauben, dass da nicht auch ein paar, mit denen du halt gute Löcher buddeln kannst, bei werden. So ein paar, auch mit Klappspaten. Das ist wirklich gut. Das heißt, meine abschließende Frage muss natürlich sein, die interessiert mich immer am meisten, wo geht's mit Hardy hin? Was passiert mit dir? Ob jetzt Behörde oder nicht, aber generell.
Ich habe vor, mein eigenes Bewusstsein noch ein bisschen zu vertiefen in vor allem Themen wie Beratung. Deswegen habe ich dahingehend mich nochmal für ein Studium immatrikuliert. Und das gerade deshalb auch so weit gefasst, weil bei Beratung ging es darum, einen Zugang zu Menschen zu finden. Also erstmal egal, mit was ich sie berate, wichtig ist, wie finde ich einen Zugang zu ihnen. Und dafür ist Allparteilichkeit ein richtig schönes Wort. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, Partei für die Seite der Menschen zu ergreifen. Und das geht nicht, wenn ich selber immer erkläre, wie ich die Dinge sehe und wie ich es verstehe, sondern der Mensch muss bei mir seine Bühne bekommen. Und zeitgleich Bühne und vielleicht Dokumentation, also im Sinne von Tierdoku, was weiß ich, für den Menschen zu sein. Also, dass er quasi, er kriegt von mir alles. Kriegt die Couch, auf der er gemütlich sitzt und das Fernsehprogramm, was ihn weiterbildet, im Idealfall. Dadurch fühlt sich das für mich sehr allgemeingültig an oder allgemein anwendbar. Das finde ich schön. Und ein anderes Thema, was mich gerade irgendwie in den letztem Jahr September sehr umtreibt, ist so Feminismus und Privilegien von Männern, eigene Privilegien. Wie leicht ist es, wenn man bestimmte Voraussetzungen hat, inwiefern kann man dann wirklich sagen, das habe ich mir alles alleine erarbeitet. Ja, und damit versuche ich noch ein bisschen schlauer zu werden, weil ich glaube, zu merken, dass man vieles eher geschenkt bekommen hat im Vergleich zu anderen, macht eben auch was mit dem eigenen Selbstwert, weil es hilft mir auf jeden Fall, mich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen.
Ja, diese Bescheidenheit, die man da hat, die ist wahrscheinlich auch förderlich einfach generell für das Miteinander. Ne? Hm. Zumindest in mancherlei Belangen. Ja. Es ist ja in Teams, glaube ich, generell wichtig, dass irgendwie Leute nicht, dass du selbst halt nicht immer oben stehst. Man kann das ja machen. Es muss ja nicht Narzissmus aussehen. Ich finde, eine gesunde Portion Egoismus war schon immer gut, aber die muss halt irgendwo Grenzen haben.
Ah, da ist es wieder. Die Dosis macht das Gift.
Ja, da ist,
danke,
ja,
lieber Paracelsus.
Auf jeden Fall. Aber das heißt, wenn du sagst, Feminismus, das Thema müssen wir noch anschneiden, weil es jetzt super interessant ist. Wo die Feuerwehr ist ja, glaube ich, eine der, fällt mir noch eine andere ein? Nö. Ist ja, glaube ich, so mit die letzte Behörde, die vor diesem Wandel steht, den ja andere Behörden zumindest schon machen, wenn nicht überwunden haben. Mhm. Ich glaube, überwunden hat noch keiner. Aber der Wandel zwischen, wir sind halt diese Männerdomäne, die wir ja, glaube ich, in den 90er Jahren, hat die ja Hochkultur gehabt bei der Feuerwehr. Mhm. Da war ich noch nicht da, aber nach dem, was ich höre, war das halt so, da war das die Männerhöhle. Da gab es nur rauchende Typen auf vollen Löschfahrzeugen, die sich 3 Tage nicht duschen und jeden Tag 15 Feuer fressen. Und ich glaube, das war eine coole Zeit, auch für die Leute. Das war effektiv, das hat funktioniert. Aber die Gesellschaft war ja damals auch anders. So, und heute sind es andere Herausforderungen. Nicht nur, weil das andere Geschlecht dazukommt und wir das ja auch dazu haben wollen, sondern, das hast du vorhin ganz cool gesagt, weil sich ja auch die Männerwelt unglaublich doll verändert hat. Wir sind ja gar nicht mehr diese Art von Typen, schon gar nicht bei der Feuerwehr. Das ist ja so durchwachsen. Hier ist ja Mann nicht mehr gleich Mann, sondern die sind ja auch alle unterschiedlich. Haben unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und so. Und jetzt kommen die Frauen dazu, schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gepusht wird, auch schon ein paar Jahre. Also man macht ja viel. Aber wo führt uns das denn hin? Oder wo stehen wir da denn gerade? Kann man das so sagen? Du hast noch einen anderen Blick. Du hast ja ein bisschen mehr den Flächenblick auf die Behörde von oben. Mhm. Ich sehe ja nur den Mikrokosmos Feuerwache. Auf einer Wache übrigens in meiner Wacheabteilung, wo gar keine Frau ist. Also ich kann eigentlich gar nicht mitreden.
Mhm. Oh je, ich glaube, also so richtig gut werde ich das auf jeden Fall nicht beantworten können. Das alles, was ich mache, ist dann ein Versuch. Ich finde, die Aufgaben verändern sich in der Gesamtgesellschaft. Und je diverser die Aufgaben, desto hilfreicher ist es, ein diverses Team zu haben. Auch dort wieder diese Dosis-Thematik. Wenn die Aufgaben irgendwann zu groß und breit werden, wird sie keiner mehr lösen können. Wenn das Team irgendwann zu divers wird, dann können sie sich alle nicht mehr miteinander unterhalten. Funktioniert auch nicht. Also es braucht schon einen Mittelwert oder einen Mittelweg. Wir können nicht unendlich divers sein, aber wir dürfen eben auch nicht gar nicht divers sein. Das funktioniert nicht. Und diesen schmalen Grat, der wird sich, glaube ich, immer wieder selber einpendeln, weil man sieht immer, wann funktionieren Teams und wann nicht. Und da sind wir Menschen, glaube ich, alle bestrebt. Und es liegt, glaube ich, grundsätzlich in unserer Natur, irgendwie einen Einklang, eine Harmonie hinzubekommen. Bis auf wenige Ausnahmen, aber das sind ja schwierige Charaktere. Und dazu gehören auf jeden Fall auch Frauen. Gerade weil unsere Aufgaben, die bestehen halt nicht dauernd daraus, irgendwelche 25 Kilo schweren Geräte aus einem Löschfahrzeug rauszuheben, sondern die sind ganz oft genau das, was du beschrieben hast. Einfach für Menschen da sein, Menschen zuhören, sich kreativ überlegen, wie kriege ich das Problem gelöst. Und es sind keine Männer-Frauen-Dinger, das sind Menschenthemen. Es gibt Menschen, die können das und welche, die können es nicht. Und dieses Bewusstsein muss da rein. Ich verstehe das schon. Das kann einfach nicht sein, dass, weiß ich nicht, ich habe das jetzt nur wieder die Tage mitbekommen, da gab es so eine Frauenversammlung von möglichst allen Frauen bei der Berliner Feuerwehr, die zusammen, um so ein bisschen zu beschreiben, was sind unsere Themen, was würden wir uns wünschen, wie kann sich das entwickeln. Und dann wurde denen ein männlicher Influencer an die Hand gegeben, der mit denen in einer Gruppe war. Und zu seiner Begrüßung hat er geschrieben, hallo und hier und da und alles prima. Hier habt ihr die Gelegenheit, mal nicht nur gut auszusehen, sondern auch was zu sagen. Und das finde ich so krass herablassend, weil wenn ich mir das umgekehrt, also das können wir in so eine Situation, können wir uns als Männer einfach nicht hineinversetzen, wie es ist, in so einer krassen Minderheit zu sein, das Gefühl von irgendwie Aufbruch vermittelt zu bekommen. Und dann kommt genau einer aus der Mehrheit und macht dir gleich mal klar, wo du stehst.
Genau.
Genau.
Das Schlimme ist, dass der sich wahrscheinlich was Gutes dabei gedacht hat, nehme ich mal an.
Genau.
Aber wo liegt denn da der Fehler? Ist der einfach falsch gebrieft? Oder ist der vielleicht einfach in seiner Position der Falsche, um die zu begleiten?
Und das meine ich, deswegen bin ich da schlecht drin, weil da bin ich nicht tief genug, um das gut beantworten zu können. Ich merke nur, so wie es läuft, ist es schlecht. Und damit bin ich jetzt damit eben auch nicht geeignet, um so ein Thema voranzutreiben. Bei sowas würde ich mich dann eben auch aus der Politik hinaushalten, weil zu sehen, Was nicht funktioniert, das finde ich deutlich leichter. Mhm. Nicht leicht, also wirklich den echten Fehler zu erkennen, ist auch schon eine Kunst. Aber dann auch noch eine Lösung zu haben, ist eben die nächste Stufe. Und hierfür hätte ich sie nicht. Also letztes Jahr hatten wir uns bei der Feuerwehr ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wir hatten da ein ganz cooles Team, was dann für konkret diese Aufgabe aus 3 Leuten bestand, was sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir hier im Grunde Diversität fördern, und wollten das dann auch nicht nennen Diversitätstraining oder sowas, sondern einfach nur, vollkommen ernst gemeint, sei kein Arschloch. Das wäre einfach die Bezeichnung gewesen, weil am Ende geht's nur darum, was spielt denn das für eine Rolle, wie alt der Mensch ist, wie er aussieht, was für ein Geschlecht er ist, auf wen er steht, auf was er steht. Also klar, solange es im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, wäre schon schön. Darauf sollten wir uns einigen. Aber das ist scheißegal. Es geht nur darum, was für einen Beitrag kann er für das Team leisten. Ja. Und das finde ich gar nicht so schwer. Und wenn es darum geht, dieses, was kann man denn noch sagen? Ja, klar, wenn alles, was aus deinem Hirn und deinem Mund irgendwie herausfällt, einfach nur irgendwie die losen Gedankenenden sind, die du vor dich hinspuckst, ist klar, dass du dauernd Leute verletzt. Wenn du aber einfach ein bisschen achtsamer durch die Welt gehst und vielleicht auch mal ein paar Fragen stellst und nicht alles, es ist nun mal so, sondern ich nehme wahr, also klar, ist jetzt ein bisschen flach, aber oder wie findest du denn das? Einfach nur diese Fragen bereitzustellen. Weiß nicht, ich habe selten Diskussionen, wo Leute mir sagen, oh, das hätte sie nicht sagen dürfen. Und wenn sie es mir sagen, dann kann ich mich doch dafür auch entschuldigen und sagen, oh je, ja. Tut mir leid. Und nicht, aber ich habe das anders gemeint und hab dich mal nicht so, sondern tut mir leid, wollte ich nicht verletzen. Wie würdest du es dir denn wünschen? Und schon nimmst du so viel Energie aus den Themen raus. Und das ist aus meiner Sicht eben, sei kein Arschloch.
Ich finde, das ist also ein sehr schöner Schlusssatz, wenn nicht sogar der Titel für diese Folge. Schön. Das ist wirklich ja. Schön. Aber es ist auch, also es ist cool zu sehen, was das bei dir so alles bewirkt hat. Ich meine, du hast mal angefangen als jemand, der Feuerwehrmann werden wollte, so, mhm. und bist ja jetzt mit ganz anderen Themen noch dazu konfrontiert. Mhm. Das hast du alles so nicht kommen sehen. Und jetzt ist jetzt ja deine Aufgabe noch viel vielschichtiger und ja sogar die Überlegung, was mache ich denn damit noch und so. Mhm. Das heißt, ich finde, und das geht mir ja genauso, Feuerwehr hat dir sehr, sehr viel gebracht, in welchem Belang auch immer und wer auch immer das war, letztendlich ist ja egal. Aber es ist trotzdem kein Weg, der irgendwie, finde ich, der irgendwie vergleichbar ist mit einem Standardjob, nach wie vor nicht. Deswegen würde ich auch immer noch jedem sagen, der irgendwie auf der Suche ist nach Abenteuer, Veränderung, nach alten Werten oder so, der ist bei der Feuerwehr absolut richtig. Ich finde nach wie vor auch, dass bei der Feuerwehr all die richtig sind, die ihr Privatleben pushen und sich selber weiterentwickeln wollen, die auch vielleicht zum Beispiel ein paar mehr Freiheiten oder ein paar mehr, ja doch, Freiheiten ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Also du hast halt so viele Entwicklungsmöglichkeiten, so viele Gestaltungsmöglichkeiten bei der Feuerwehr. Mhm. Ich glaube, man muss viel, viel suchen, um das woanders zu finden. Mhm. Deswegen ist es nach wie vor halt ein sehr, sehr geiler Arbeitgeber. Auch ich habe das eine Zeit lang mal anders gesehen, aber das hat sich auch wieder gedreht. Also ich bin der Feuerwehr für vieles dankbar, so, und dazu gehört halt ganz viel persönliche Entwicklung. Ich glaube, das war bei dir genauso, höre ich raus. Mhm. Das ist schon cool. Das ist schon gut. Und das kann ich ihm nur jedem empfehlen, der irgendwie jung genug ist, um zu wissen, das ist noch nicht mein finales Ich. Und ich kann Blut sehen, dann kann ich auch zur Feuerwehr gehen.
Mann, das ist voll unangenehm, selber so viel zu erzählen und dich so wenig zu fragen.
Nee. Das ist, die Leute, die hier zuhören, die hören jetzt in Folge 64 von mir erzählen. Das ist völlig okay, dass dann auch mal Leute sind, die aus einer ganz anderen Welt berichten. Und es ist interessant. Ich finde, wir kennen uns nun schon wirklich lange. Mhm. Und trotzdem sind das Sachen, die ich nicht wusste. Deswegen ist es für mich auch immer eine investigative Reise. Ich genieße das ja.
9 Jahre sind es im Übrigen schon.
Die wir uns kennen? Mhm. Oh, krass. Das heißt, wann haben wir 10-Jährige? Nächstes Jahr? Mhm. Seid ihr noch mal richtig eins trinken, Junge?
Ich glaube, nächstes Jahr im April.
Weißt du das so genau? Ach so, na, wo du auf die Wache gekommen bist wahrscheinlich, ne? Mhm.
Ach, krass. Als ich ins Praktikum kam.
Das ist die Hälfte meiner Feuerwehrzeit.
Als der Kollege Himisch dir innerhalb von einem Satz das Herz pulverisiert hat.
Was hat er gesagt? Ach, mit dem Motorrad?
Ja. Oh. Das war unser Kennenlernen.
Mein lieber Marc, der du jetzt hier zuhörst. Du wirst Bescheid, du darfst nie wieder an eins meiner Fahrgeräte näher ran als... Der Marc findet Unfallschäden und sagt mir auf einmal, dass das mal ein Totalschaden war. Ich glaube, ich spinne, weil er halt Ahnung hat. Du Penner! Liebe Grüße. Hardy, danke, dass du da warst. Wir würden noch 1000 andere Sachen einfallen. Wir können noch in ganz andere Gebiete abfallen, aber das machen wir in einer zweiten Folge, gar keine Frage.
Okay.
Und dann frag ich dich mal zu anderen Sachen. Dann können wir beide uns austauschen.
Ich freue mich.
Aber das war erstmal eine geile Reise. Danke dir. Dir auch. Und dir zuhörst, ja. Bis bald beim Podcast Die Business-Poletten. Wir hören uns wieder. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.